Das Motto der diesjährigen Allianz-Gebetswoche lautet ja Lebenselixier Bibel. Leider konnte die Gebetswoche dieses Jahr zumindest hier bei uns nicht so stattfinden, wie wir das sonst gewöhnt sind. Aber ich finde das Thema sehr gut. Und die Frage, was ist denn ein Lebenselixier? Ein Elixier ist ein Heiltrank, manchmal auch ein Zaubertrank. Das hat natürlich jetzt nichts mit der Bibel zu tun, aber es ist etwas, was eine Wirkung hat, was Leben spendet. Und ich glaube, dass die Autoren dieser Impulse für die Allianz-Gebetswoche auch genau das im Sinn hatten, dass sie einfach zum Ausdruck bringen wollten, wie wichtig es die Bibel ist und welchen Stellenwert sie hat und mit welcher Hochachtung wir ihr begegnen können und sollen, weil sie letztendlich Leben in unser Leben hineinbringt. Und deswegen gefällt mir auch dieser Titel so, Lebenselixier Bibel. Und wir haben auch letzten Sonntag von Burkhard schon so eine Art Einleitung zu diesem Thema gehört. Er hat ja darüber gesprochen oder die Frage gestellt, redest du noch oder hörst du schon? Es ging um das Reden Gottes, dass Gott redet zu uns durch sein Wort, dass er zu uns redet, auch persönlich, auf einer persönlichen Ebene, auf vielfältige Arten und Weisen. Aber die Frage, die wir uns davor eigentlich stellen müssen, ist die Bibel denn wirklich Gottes Wort? So bei diesem Titel Lebenselixier Bibel ist ja vorausgesetzt, dass die Bibel eine Wirkung hat. Aber die Frage ist, ist denn die Bibel tatsächlich Gottes Wort? Und als gestandene Christen würdet ihr wahrscheinlich sagen, ja selbstverständlich, was denn sonst? Was ist das für eine komische Frage, die du uns hier stellst? Aber wenn du mal so mit anderen Menschen redest, dann stellst du fest, das ist vielen Leuten außerhalb der Gemeinde gar nicht so klar. Die haben so allerlei Vorstellungen darüber, was die Bibel so ist und was sie nicht ist. Aber ob sie nun ausgerechnet ein Lebenselixier ist, ist oftmals wirklich in Frage gestellt. Und selbst unter Christen ist das manchmal nicht so ganz eindeutig beantwortet. Aber es ist wichtig, dass wir uns mit dieser Frage beschäftigen, um einen festen Grund zu haben. Und wir ermutigen ja auch immer, wir sagen, ja, lass uns auf der Grundlage des Wortes Gottes beten und so weiter. Aber wir müssen für uns auch wissen und für uns feststellen, für uns einfach diesen Grund legen und die Frage beantworten, ist die Bibel Gottes Wort? Und ich habe so drei Fragen mitgebracht, die wir uns stellen können. Und die erste ist, die Frage ja, wieso können wir uns als Christen eigentlich so sicher sein, dass die Bibel die echte, die richtige Offenbarung Gottes ist, dass Gott da geredet hat. Viele andere Religionen nehmen das ja auch für sich in Anspruch. Die sagen, hier hat Gott geredet, da hat Gott geredet, hier steht was, dort steht was. Und wir werden ja auch manchmal gefragt, ja, kannst du das beweisen, dass die Bibel Gottes Wort ist? Kannst du beweisen, dass Gott da gesprochen hat? Und dann muss ich immer eigentlich sagen, es tut mir leid, ich kann es dir nicht beweisen. Ich kann dir nicht beweisen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Vielleicht bist du jetzt enttäuscht, ja, wenn ich das so sage. Es gibt viele gute Argumente dafür, dass es so ist. Es gibt aber auch Argumente tatsächlich dagegen. Und Fakt ist, dass sich das nicht wissenschaftlich, nicht objektiv beweisen lässt. Wir können nicht sagen, ja, aufgrund von diesem und jenem Faktor ist festgelegt, ist sichergestellt, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Aber, und das ist das Schöne am Wort Gottes, an der Bibel, wir können ausprobieren, ob das, was darin geschrieben ist, sich so verhält oder nicht. Das heißt, die Prüfung, ob die Bibel Gottes Wort ist, verlagert sich tatsächlich mehr in den praktischen Bereich. Und wir lesen zum Beispiel in Jesaja 55, in den Versen 10 und 11 folgendes. Da spricht Gott selber und er sagt, denn so wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Gott selber sagt hier von seinem Wort, ich habe mein Wort gegeben und dieses Wort hat eine Auswirkung. So wie der Regen vom Himmel fällt, so wie Regen Wachstum hervorbringt und so weiter, so ist auch mein Wort. Und auf dieser Grundlage dürfen wir das Wort Gottes prüfen, dürfen wir es ausprobieren, dürfen wir feststellen, ja, verhält es sich denn tatsächlich so? Gott sagt, ja, das ist mein Wort, so ist mein Wort. Und Probier das doch aus. Setz es doch ein. Lass es doch praktisch werden. Auch an anderen Stellen in der Bibel spricht Gott darüber. Eigentlich bei jeder Verheißung, die er uns gibt, kommt diese Aufforderung, das zu überprüfen. Ich nehme nur ein Beispiel aus Malachi, Kapitel 3, da, wo der Herr über das Geben des Zehnten redet. Das ist eine Stelle, wo er wirklich explizit sagt, dass wenn wir den ganzen Zehnten in sein Vorratshaus bringen, dass wir ihn darin prüfen können, ob er uns nicht die Fenster des Himmels öffnet. Also da gibt er uns wirklich explizit die Anweisung, die Aufforderung, prüft mich darin. Prüft dich darin, ob das, was ich gesagt habe, ob mein Wort funktioniert und wahr ist und ob es sich so verhält oder nicht. Und wie gesagt, auch bei all den anderen Verheißungen können wir das ausprobieren, können wir feststellen, ja, funktioniert das, was im Wort Gottes steht oder nicht. Wenn zum Beispiel im Philipperbrief davon die Rede ist, dass wir uns keine Sorgen machen sollen, dass wir unsere Sorgen, unsere Anliegen im Gebet zu Gott bringen sollen, dann kommt ja gleich die Verheißung und dann steht, dass der Friede Gottes unseren Verstand übersteigen wird und dass er unsere Herzen und unsere Gedanken bewahren wird in Christus. Und das können wir ausprobieren. Wir können ausprobieren, wenn wir mit unseren Anliegen zu Gott kommen, ob dann tatsächlich der Friede Gottes unsere Herzen erfüllt oder nicht. Und so ist also die Prüfung oder die Frage, ob das, die Bibel, das Wort Gottes, ist tatsächlich mehr auf die praktische Ebene verlagert. Und das gefällt mir auch so gut, dass das Wort Gottes eben nicht nur Theorie ist, sondern sehr praktisch, sehr pragmatisch ist. Und noch eines möchte ich dazu sagen, es braucht natürlich noch ein bisschen mehr als nur die Bibel zu lesen. Viele Leute lesen ja die Bibel und haben gar nichts davon und ziehen überhaupt nichts daraus. Ich glaube, dass natürlich auch notwendig ist, dass der Heilige Geist dazukommt und uns Offenbarung gibt, zu uns spricht. Jesus hat in Johannes 14, Vers 26 gesagt, der Beistand, aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also es braucht auch eine Offenbarung des Heiligen Geistes. Und das ist aber etwas, was der Herr gerne tut. Er kommt gerne und offenbart uns seine Wahrheiten, seine Weisheiten und lehrt uns durch seinen Heiligen Geist. Aber insofern ist es auch immer in gewisser Weise ein Geschenk, wenn wir das so annehmen dürfen und sagen können, ja, das Wort Gottes ist das Wort Gottes, es ist von Gott inspiriert und wir erleben das auch und wir erfahren das auch. Und deswegen ist es auch immer wieder gut zu beten, auch für Menschen zu beten, die Jesus vielleicht noch nicht kennen, darum zu beten, dass sie so diese Wahrheit aus dem Wort Gottes ergreifen können, dass sie etwas daraus erkennen, dass der Heilige Geist durch das Wort zu ihnen spricht. Also wir können dankbar sein für dieses wunderbare Geschenk. Und bevor wir zu der Frage kommen, ob und inwieweit die Bibel von Gott inspiriert ist, wollen wir uns noch ganz kurz anschauen, wie die Bibel eigentlich entstanden ist. Das ist ja auch ganz interessant. Auch da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansichten oder Ideen drüber. Und ich will euch mal ganz kurz mit reinnehmen, so in die Entstehungsgeschichte der Bibel. Keine Angst, ich halte jetzt hier keinen wissenschaftlichen Vortrag oder so. Und ich will das auch nur ganz, ganz kurz machen. Es gibt viel darüber zu sagen, viel darüber zu lesen. Aber ich will es mal ganz, ganz kurz, ganz knapp zusammenfassen, wie die Bibel eigentlich das geworden ist, was wir heute vor uns liegen haben. Nämlich dieses Buch mit den 66 Büchern in sich, dieses Wort Gottes zwischen den Buchdeckeln. Manche Leute sagen ja tatsächlich, ja, das ist alles irgendwie nur willkürlich geschehen. Das sind irgendwelche Texte, die hat die frühe Kirche zusammengesucht, um ihren Machtanspruch zu untermauern. In Wirklichkeit gibt es noch viel, viel mehr und das ist alles unterschlagen worden. Das liegt heute alles im Vatikan und das ist unter Verschluss. Und wenn wir wüssten, was es da noch alles gibt und so weiter und so weiter und so fort. Lass uns das mal kurz ein bisschen genauer anschauen. Die Entstehung des biblischen Kanons, die Entstehung der Zusammenstellung der biblischen Bücher. Das Alte Testament, auch Tanach genannt, besteht ja aus 39 Büchern insgesamt. Da ist die Tora, das sind die 5 Bücher Mose, die sogenannten Nevim, die Propheten und die Ketuvim, das sind die sonstigen Schriften, Psalmen, Hiob, Sprüche und so weiter und so fort. Und der Tanach entstand als eine Sammlung verschiedener Schriften über einen langen Zeitraum aus einer mündlichen Überlieferung heraus, dann in das Schriftliche hinein, im Laufe von ungefähr 1200 Jahren. Und Auch im Judentum gibt es ja mehr als nur diese 39 Bücher, die heute da im Tanach, im Alten Testament enthalten sind. Und die Frage, warum die Juden nun ausgerechnet diese 39 Bücher für gültig und für heilig erklärt haben, kann man nicht so hundertprozentig genau erklären und nicht sagen. Aber Fakt ist, sie haben die einfach ausgewählt und haben darin das Reden Gottes wahrgenommen und gespürt und haben diese 39 Bücher also zum Tanach zugehörig erklärt. Aber das Schöne ist, wir sehen, dass Jesus sich in dem, was er sagte, was er gelehrt hat, was er getan hat, immer wieder auf den Tanach bezogen hat, auf das Alte Testament bezogen hat. Er hat daraus gelehrt, er hat das zitiert, er hat auch von sich selber geredet, er hat Stellen aus den Propheten über sich selber weitergegeben und er hat damit den Tanach, das Alte Testament, als Wort Gottes bestätigt und gesagt, ja, das hat Gott gesagt oder das wurde über mich gesprochen, das ist das, was die Propheten ausgesagt haben und hier bin ich und ich selber bin das Wort Gottes. Und deswegen haben die ersten Christen auch diese Zusammenstellung einfach so übernommen. Das war ja das, was in schriftlicher Form vorlag. Das wurde ja immer wirklich sehr genau abgeschrieben, kopiert und so weiter. Das wurde wirklich peinlich genau beachtet. Und die Christen, die ersten Christen, die haben natürlich diese Zusammenstellung einfach genommen, weil das in schriftlicher Form vorliegende Wort Gottes war. Das Neue Testament gab es ja noch nicht. Also sie haben diesen alttestamentlichen Kanon einfach übernommen. Und interessant wird es jetzt bei der Zusammenstellung des Neuen Testaments. Also sie hatten nur die Bücher des Alten Testaments zur Verfügung. Und das andere war ja das, was die Apostel und die Augenzeugen und so weiter zu ihren Lebzeiten weitergegeben haben oder auch aufgeschrieben haben. Paulus hat Briefe geschrieben an die Gemeinden und im Laufe des ersten Jahrhunderts wurden die Evangelien geschrieben und so weiter und andere Bücher und Schriften. Und das waren also ja eben auch Berichte, wie zum Beispiel die Apostelgeschichte oder solche mehr chronologischen Abhandlungen wie die Evangelien. Und nach dem Tod der Apostel und der Augenzeugen stellte man plötzlich fest, ja, das ist ja das Einzige, was wir in schriftlicher Form vorliegen haben. Wir haben die Bücher des Alten Testaments und wir haben zum Beispiel solche Briefe des Paulus oder Briefe, die andere geschrieben haben. Und das sind so die einzigen schriftlichen Zeugnisse, die wir haben. Und plötzlich bekamen diese schriftlichen Zeugnisse, diese Texte einen großen Wert. Und die Gemeinde wuchs ja auch in den ersten Jahrhunderten. Es wurden immer mehr Christen und sie wollten gerne alle diese schriftlichen Texte, diese schriftlichen Zeugen haben. Das war einfach wertvoll. Ich weiß nicht, ob du mal solche Berichte gesehen hast. Es gibt so filmische Dokumente von vor 20, 30 Jahren, wo Bibelschmuggler Bibeln nach China gebracht haben. Und ich kann mich noch daran erinnern, da gab es so wirklich so ein ganz schlechtes, verwackeltes Video, aber das hat mich so bewegt. Da war drauf zu sehen, wie Leute mit ein paar Kartons voller Bibeln in eine chinesische Hauskirche kamen, wo viele, viele Leute waren und wie sie diese Bibeln verteilt haben. Und wie begeistert, wie angerührt, wie bewegt die Geschwister waren, das Wort Gottes in schriftlicher Form endlich, in Buchform in der Hand zu halten, endlich das Wort Gottes zu haben, wo man drin lesen kann. Bis dato hatten sie selber immer wieder auch Teile des Neuen Testaments, auch des Alten Testaments, abgeschrieben, kopiert und so weiter, und wenigstens Ausschnitte davon in schriftlicher Form zu haben. Und das hat mich so bewegt, wie wertvoll, wie wichtig ihnen das war, das Wort Gottes zu haben. Und ich glaube, damals war es ganz ähnlich, dass es wichtig war für die Christen, schriftliche Textzeugnisse zu haben. Ein Brief des Apostel Paulus, hier, wir haben ihn, ja, hier können wir das Wort für Wort, was er geschrieben hat, nachlesen. Aber das Problem war, dass eben mit der wachsenden Zahl von Christen dieser Bedarf, der da war, irgendwie gar nicht gestillt werden konnte. Wohlhabende Leute kauften diese Briefe auf und die wurden kopiert, die wurden abgeschrieben. Das war ein mühsames Unterfangen und der Bedarf war viel größer. Und dann geschah Folgendes, ungefähr um 150, und das ist auch ein bisschen witzig eigentlich, ungefähr um 150, da fingen findige Geschäftemacher an, weitere Briefe und Texte zu produzieren. Die haben gedacht, oh, da ist ein großer Bedarf, den Bedarf werden wir stillen. Ja, da schreiben wir einfach mal was dazu. Und plötzlich tauchten überall weitere Dokumente auf, weitere Briefe von Paulus, weitere Briefe von Petrus, verschiedene Evangelien und so weiter. Und da waren plötzlich ganz viele Texte und Briefe im Umlauf und den Gemeinden wurde das angeboten zum Kauf. Und sie konnten ja auch nicht wissen, ja, hat Paulus jetzt diesen Brief geschrieben oder nicht? Das war damals ja nicht so einfach möglich, das zu überprüfen. Da gab es kein Werkverzeichnis, so Paulus hat den und den Brief geschrieben. Es hätte ja sein können, dass er noch einen Brief an irgendeine Gemeinde geschrieben hat, von dem wir nichts wussten. Und so wurden diese Schriften diesen Gemeinden angeboten und sie mussten immer für sich selber prüfen, ist das jetzt echt oder nicht? Ist das jetzt wirklich von Paulus? Ist das jetzt wirklich von Johannes geschrieben worden? Was ist mit diesem Evangelium der Maria oder diesem Evangelium der Eva? Ist das jetzt echt? Wer hat denn das eigentlich geschrieben? Sie mussten immer entscheiden und irgendwie den Heiligen Geist bitten, ihnen Weisheit zu geben, diese Schriften herauszufiltern. Und die Gemeinden mussten das für sich selber prüfen. Und das war ein längerer Prozess. Das war nicht von heute auf morgen. Das kam auch so sukzessive. Und die Christen fingen irgendwann an, darüber zu diskutieren und das zu besprechen und sich zu fragen, ja, welche dieser Briefe, Bücher und Evangelien und so weiter sind eigentlich echt. Und es gab also mehrere auch große Zusammentreffen, sogenannte Konzilien, wo darüber beraten wurde und wo Schriften verglichen worden sind. Und dann beim Konzil von Karthago im Jahr 397, da wurde letztendlich darüber diskutiert, welche neutestamentlichen Schriften in den neutestamentlichen Kanon aufgenommen werden sollten und welche nicht. Und die Bücher wurden nach verschiedenen Kriterien ausgewählt, also die Eigenschaften der Schrift selber, ob die apostolisch sind, ob die erbaulich sind oder ob da irgendein allgemeiner Sumpf drin steht und so weiter. Wurde die Frage gestellt, spricht eine göttliche Autorität aus diesen Schriften? Erkennen wir darin irgendwie das Reden Gottes und ein inspiriertes Reden? Und was auch ein ganz wesentlicher Faktor war und was eigentlich das größte Wunder darstellt, war die Frage, sind die Schriften auch durch eine große Zahl von Gemeinden und Leitungspersönlichkeiten bereits anerkannt? Das heißt, haben bestimmte Bischöfe oder Gemeindeleiter, haben die mal daraus zitiert? Es wurden ja denn damals auch Briefe geschrieben und so weiter. Haben die daraus zitiert? Haben viele Gemeinden diese Briefe, diese Bücher als gültig, als von Gott inspiriert anerkannt oder nicht? Das heißt also, dass der Kanon ganz und gar nicht willkürlich zusammengestellt worden ist, sondern dass das ein über viele Jahre andauernder Prozess gewesen ist, wo viele Gemeinden, Christen, Leitungspersönlichkeiten daran Anteil hatten, wo sie dann in einer geistgewirkten Übereinstimmung und Einheit das festgestellt haben, dass diese Bücher zu dem biblischen Kanon gehören sollen. Und das ist an sich schon ein Wunder, dass so viele verschiedene Gemeinden und Menschen und so weiter zu dem Ergebnis gekommen sind, diese Bücher gehören dazu und andere nicht. Und hier müssen wir sagen, dass Gott selber über seinem Wort und über der Zusammenstellung der Bibel, über der Zusammenstellung der biblischen Bücher gewacht hat. Und das ist so wunderbar zu sehen. Und deswegen können wir uns auch so darauf verlassen, dass das, was wir darin finden, wirklich von Gott inspiriert worden ist und wirklich Schriften sind, die echt sind, die Gott auch im Wort Gottes in der Bibel haben wollte und andere nicht. Ich will noch kurz auf die Frage eingehen, wie ist das eigentlich mit der Inspiration der Bibel? Was heißt es eigentlich, dass die Bibel von Gott inspiriert ist? Viele gestandene Christen würden sich, wie ich eingangs sagte, diese Frage vermutlich gar nicht stellen. Natürlich ist die Bibel von Gott inspiriert, das ist irgendwie ganz klar. Aber auch hier gibt es eben unterschiedliche Meinungen und Aussagen und Gedanken dazu, ob und inwieweit die Bibel von Gott inspiriert ist und tatsächlich Gottes Wort ist. Und wie gesagt, auch unter Christen gibt es durchaus unterschiedliche Antworten darauf. Und die Antwort, die wir darauf geben, ist natürlich ganz ausschlaggebend dafür, wie wir mit der Bibel umgehen und was die Bibel uns zu sagen hat oder nicht zu sagen hat und was das mit unserem Glaubensleben macht. Und es gibt grundsätzlich drei Antworten auf die Frage, ob die Bibel von Gott inspiriert ist oder nicht, ob das wirklich das Wort Gottes ist oder nicht. Also die eine Antwort wäre, die Bibel ist gar nicht von Gott inspiriert. Die Bibel ist von Menschen inspiriert. Menschen haben das zusammengeschrieben, ja, die Autoren der Bibel, das waren vielleicht gelehrte Leute, die waren irgendwie intelligent und eloquent und so weiter. Aber letztendlich ist das, was sie da geschrieben haben, ihre eigene Meinung, ihr eigenes Weltbild. Sie haben über ihre religiösen Vorstellungen geschrieben, über das geschrieben, was sie irgendwie in ihrer Tradition oder Kultur als Gott erkannt und gesehen haben. Aber mehr ist es eben nicht. Und man kann bestimmte Dinge daraus lernen, man kann so ein paar grobe Dinge über das menschliche Zusammenleben lernen und dass wir einander lieben sollen und so weiter, aber mehr eben nicht. Gott hat nicht darin gesprochen, sondern Menschen haben gesprochen. Und ich glaube, dass das viele Leute tatsächlich auch so sehen, dass sie sagen, ja, das ist irgendein Buch, was Menschen geschrieben haben, aber ob Gott darin geredet hat oder nicht, who knows. Und ich denke, dass auch manche Theologen das so sehen. Und das Problem bei so einer Sichtweise ist ja, wenn wir nicht davon ausgehen, dass die Bibel von Gott inspiriert hat, dann ist die Bibel eben auch nur ein Buch unter vielen anderen. Dann ist das vielleicht eine schöne Zusammenstellung, ein literarischer Querschnitt durch die Jahrtausende, kann man sagen, ja, das hat einen hohen literarischen Wert, aber es hat eben keinen weiteren Wert und keine Autorität in meinem Leben, weil keine weitere Autorität dahinter steht. Wenn wir diese Sichtweise annehmen, dann bedeutet das auch, dass die Bibel letztendlich keine oder nur ganz geringe Aussagen zu meinem Leben heute machen kann, weil es eben mehr oder weniger doch nur ein Geschichtsbuch ist und die Leute in ganz unterschiedlichen Kulturen und Epochen geschrieben haben. Aber was hat das mit mir zu tun? Und dann hat die Bibel logischerweise auch keine normative Kraft mehr und auch keine Autorität. Und ich muss dir sagen, wenn das so wäre, und ich sage bewusst wäre, weil ich nicht glaube, dass es so ist und ihr hoffentlich auch nicht, wenn das so wäre, dann könnten wir die Bibel tatsächlich zuklappen und in den Bücherschrank stellen oder in den Mülleimer werfen, je nachdem. Und wir könnten uns wichtigeren und interessanteren Dingen zuwenden, wenn es sich nur um ein Stück Literatur handeln würde. Und ich muss dir sagen, ich käme mir auch als Pastor ziemlich blöde und deplatziert vor, wenn ich mich hier sonntags hinstellen müsste und euch etwas sagen würde aus einem Buch, das von Menschen geschrieben ist, und ich würde behaupten, Gott hat darin geredet und er hat gar nicht geredet. Ich würde mir wirklich dumm vorkommen und würde mir auch als Lügner vorkommen, wenn ich euch das so vorlegen würde. Und ich glaube, das kann man sich dann ersparen. Die zweite Ansicht, und die ist auch relativ weit verbreitet, ist die Antwort auf die Frage, ob die Bibel von Gott inspiriert ist: Die Bibel ist teilweise von Gott inspiriert. Auch das ist eine gängige Antwort. Wird gesagt, ja, die Verfasser waren von Gott inspiriert, sie haben etwas über Gott und den Glauben zu sagen gehabt. Aber das heißt, dass nicht zwangsläufig der gesamte Inhalt der Bibel, nicht zwangsläufig der gesamte Inhalt ihrer Botschaft inspiriert sein muss. Und da wird es ein bisschen knifflig. Das äußert sich dann in so bestimmten Aussagen oder in einer bestimmten Umgangsweise mit der Bibel, indem wir nämlich sagen, bestimmte Teile der Bibel sind wichtiger als andere. Das Neue Testament ist wichtiger als das Alte Testament. Da ist auch mehr persönliche Inspiration drin. Da redet Jesus drin. Aber das Alte Testament, naja, ich weiß es nicht. Oder eben zu sagen, ja, die Worte Jesu sind ja wichtiger als die Worte der anderen Autoren. Was Jesus gesagt hat, ist wichtiger als das, was Paulus oder Johannes oder die Evangelisten gesagt haben. Letztendlich würde das ja bedeuten, dass wir davon ausgehen, dass die Bibel nicht vollständig inspiriert ist, sondern nur Teile davon, und dass auch nur Teile davon für uns gelten. Und das Problem oder die Folge dieser Sichtweise ist, dass plötzlich der Bibelleser entscheidet, nämlich du und ich, die wir das vor uns haben, dass wir entscheiden, welcher Teil der Bibel gültig ist und wichtig ist und welcher nicht und was für mich gilt und was nicht gilt. Das heißt, es ist völlig willkürlich. Wir können einfach sagen, das ist jetzt für mich wichtig, das ist nicht so wichtig aus diesen oder jenen Gründen. Es gibt keinen objektiven Maßstab. Und wir können dann nicht sagen, dass die Bibel irgendwie Autorität und eine normative Kraft für uns haben. Und in dem Augenblick verliert die Bibel ihre Kraft und ihren Biss für uns. In dem Augenblick verliert die Bibel ihre ihre Wirksamkeit in unserem Leben, die sie eigentlich haben will. Im Hebräer 4, Vers 12 wird über das Wort Gottes Folgendes gesagt. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Aber dieses Wirken, dieses Schneiden, dieses Trennen, dieses Richten in unserem Leben kann die Bibel nicht mehr tun, wenn wir das Wort Gottes, die Bibel, nicht als von Gott inspiriert ansehen. Wenn wir festlegen, was inspiriert ist, wenn wir festlegen, was gültig ist und was nicht. Und dann ist die Bibel nur noch so eine Art Baukasten. Dann nehmen wir uns gerade die Steine raus, die wir für unser Häuschen oder für das, was du da gerade in deinem Zimmerchen da zusammenbaust oder so, was du dafür brauchst, und das andere, naja, das ist halt übrig. Ne? Das ist eben, das brauche ich jetzt gerade nicht. Damit verliert die Bibel ihre Autorität und ihre Kraft, und davor müssen wir uns hüten. Und die dritte und letzte Antwort, die ich euch geben möchte auf die Frage, ob die Bibel, ob das Wort Gottes von Gott inspiriert ist oder nicht, ist die Antwort, ja, die Bibel ist als Ganzes von Gott inspiriert. Nicht nur inhaltliche Zusammenhänge, nicht nur die Autoren der Bibel sind von Gott inspiriert, sondern die Texte, die Worte selber sind von Gott inspiriert. Wir verstehen die ganze Bibel als vollkommenes, fehlerfreies und für uns gültiges, verbindliches Wort Gottes. Das ist nicht die einfachste Antwort auf diese Frage, das ist uns natürlich auch klar. Das ist nicht leicht, so auf diese Art und Weise mit der Bibel, mit dem Wort Gottes umzugehen. Das ist auch nicht populär, weil da drin ja viele Dinge stehen, die uns vielleicht nicht passen, die uns herausfordern, die irgendwie mit unserer Lebensweise oder unseren Ansichten irgendwie so ein bisschen über Kreuz gehen. Und die Herausforderung ist auch, wie wir mit den Widersprüchen umgehen, die wir in der Bibel finden, mit Dingen, die scheinbar irgendwie gegenläufig sind. Das sind alles Fragen, denen wir uns natürlich auch stellen müssen, wie wir mit der Bibel dann umgehen. Aber wenn wir wollen, dass die Bibel unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln beurteilen kann, wenn wir wollen, dass die Bibel uns Wertmaßstäbe für unser Leben an die Hand gibt, wenn wir wollen, dass die Bibel uns etwas sagt, und zwar verbindlich sagt, über das Wesen Gottes, über den Charakter Gottes, über sein Handeln mit uns und an uns, dann müssen wir glauben, dass sie von Gott inspiriert ist. Alles andere macht dann keinen Sinn. Alles andere führt letztendlich in eine Beliebigkeit. Und es kann nicht funktionieren, wenn wir darüber entscheiden, was göttlich ist und was menschlich ist. Lass mich noch ein Wort dazu sagen. Selbstverständlich müssen wir die Bibel auslegen. Ja, das ist irgendwie auch klar. Die Bibel ist nicht als Ganzes vom Himmel gefallen. Die Texte sind historisch gewachsen, sie wurden von Menschen aufgeschrieben, selbstverständlich, und da haben Menschen geschrieben, sie haben etwas mit Gott erlebt in ihrer Zeit, in ihrem Leben, in ihren Zusammenhängen, in ihrer Kultur, da gibt es die Eigentümlichkeiten der hebräischen und griechischen Sprache und so weiter und so fort. Das heißt, die Bibel muss ausgelegt werden, und aber indem wir die Bibel auslegen, arbeiten wir in diesen Texten den Willen Gottes heraus, und zwar in einer dieser Wille Gottes, der in eine bestimmte Situation hineingesprochen worden ist, und macht diesen Willen Gottes für unsere heutige Situation und unser Leben heute anwendbar. Also es braucht eine Auslegung, aber dennoch gehen wir davon aus, dass die Bibel als Ganzes von Gott inspiriert worden ist und dass nichts, was da drin steht, irgendwie sinnlos oder überflüssig ist, sondern dass es einen Sinn hat und dass Gott wollte, dass es dort drin steht. Und unser Job ist sozusagen, unsere Herausforderung ist herauszufinden, Herr, was wolltest du mir heute in meiner Situation, in meinem Leben, in unserer Zeit damit sagen? Weitere Gründe, warum wir davon ausgehen sollten, dass die ganze Bibel von Gott inspiriert ist, ist natürlich auch das Selbstzeugnis der Bibel. 2. Timotheus 3, Vers 16, da sagt die Bibel über sich selber, alle Schrift von Gott eingegeben, ist nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Also alle Schrift meint hier in dem Zusammenhang das Alte Testament, aber hier wird von der Schrift gesagt, dass alles von Gott eingegeben worden ist. dass nichts davon irgendwie zufällig da drin gelandet ist, sondern dass Gott dort hineingesprochen, hineingehaucht hat. Dieses Wort eingegeben bedeutet im Griechischen von Gott eingehaucht. Gott hat gesprochen, Gott hat dieses Wort gegeben und hat dafür gesorgt, dass es in der Bibel, in dem Fall im Alten Testament, vorhanden ist. Und die Bibel sagt über sich selbst in diesem Falle, dass sie vollständig von Gott stammt und nicht nur teilweise. Und wir sollten uns davor hüten, uns als Richter über das Wort Gottes aufzuspielen. Und zweiter Vers, und damit will ich schließen, ganz bekannt, 2. Petrus 1, Vers 20 und 21, da schreibt Petrus: Indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift, auch hier bezieht er sich wieder auf das Alte Testament, aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Also das heißt, Menschen haben dieses Wort aufgeschrieben unter der Leitung, unter der Inspiration, getrieben vom Heiligen Geist. Wie genau der Heilige Geist das sichergestellt hat, dass die Autoren den Willen Gottes und nicht ihren eigenen Willen ausgedrückt haben, das wissen wir nicht. Das können wir nicht ergründen, das steht da nicht. Aber wir dürfen davon ausgehen, dass es so war und dass es so ist. Und die Schrift fordert uns auf, das zu glauben und das Wort Gottes auch so zu sehen und so anzunehmen, damit es seine Kraft, damit es seine Wirksamkeit, damit es die göttliche Kraft in unserem Leben entwickeln kann. Preis dem Herrn. Was heißt das jetzt für uns? Wir leben ja in einer Zeit, in der die Bibel von vielen Menschen nicht mehr als das inspirierte Wort Gottes angesehen wird. Aber ich möchte uns ermutigen, ich möchte dich ganz konkret ermutigen, ganz neu mutig auf die Verheißungen aus dem Wort Gottes stellen und stützen und darauf stürzen. Und dass wir fest daran halten. Dass wir Gott beim Wort nehmen, dass wir sein Wort an uns arbeiten lassen, dass wir eine neue Wertschätzung, Hochachtung für das Wort Gottes in unserem Leben entwickeln, dass wir uns nicht Teile aussuchen, dass wir auch schwierige Dinge, die wir in der Bibel finden, bearbeiten, dass wir danach fragen, Herr, was hast du eigentlich damit gemeint, was hast du damit vor, dass eine neue Hochachtung in Bezug auf das Wort Gottes in unserem Leben herrscht und dass wir auch anderen Menschen helfen, die Kraft und die Lebendigkeit des Wortes Gottes selber zu erleben und selber zu erfahren, weil das Wort Gottes erfahrbar ist und weil die Verheißungen und die Erfahrungen Gottes, die dahinter stehen, erlebbar und erfahrbar sind. Amen.